Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Diese Leute glauben, wenn sie nur zäh genug, klug genug und skrupellos genug sind, wird all das eines Tages Ihnen gehören.
Horizon, ein gewaltiges Werk, hat sich Kevin Costner da vorgenommen. In 4 Teilen will er 12 Stunden lang die Geschichte eines Ortes beschreiben in New Mexico ab 1861 und vielleicht damit das ganz große, das ultimative Epos über den Wilden Westen schaffen. Der erste Teil hatte seine Premiere in Cannes, ist jetzt bei uns im Kino zu sehen. Der zweite Teil wird zunächst in Venedig laufen und dann auch zu uns kommen im November. Diesen Film werden wir hier vorstellen, aber auch viele andere Filme. Wir haben großartige Gäste, freuen uns auf Juliane Köhler zum Film Sonnenplätze, eine bittere, sehr schräge Tragikomödie über den Wahnsinn der Familie. Und auch Micha denkt groß, ist eine Tragikomödie, ist ein Sozialdrama über ein Dorf, das austrocknet. Und trotzdem gibt es dort große Visionen, die ausgerechnet mit Wasser zu tun haben. Das alles in den kommenden 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Schon in seinem Meisterwerk Der mit dem Wolf tanzt hat Kevin Costner eindrucksvoll bewiesen, wie sehr er das Western-Genre liebt und wie er es beleben kann. Immer wieder hat er sich als Regisseur und als Schauspieler mit dem Mythos des Wilden Westens auseinandergesetzt. Seit Donnerstag läuft nun im Kino sein neuester Western Horizon, eine amerikanische Saga Teil 1. Das ist der Titel und es ist ein gewaltiges Projekt. Ganze 4 Filme sollen von der Besiedlung Amerikas erzählen, wie dieses Epos anfängt und was Kevin Costner zu Horizon selbst zu sagen hat, sagt uns jetzt Patrick Wilinski, der ihn getroffen hat. Ich grüße dich erstmal. Hallo Patrick.
Hallo Knut.
Also was hat Kevin Costner jetzt angeregt, was hat ihn inspiriert, dieses Wahnsinnsunternehmen anzugehen? 4 Filme, 12 Stunden insgesamt werden das fürs Kino sein.
Ja, es ist ein Traum, den Kevin Costner 36 Jahre mit sich herumgetragen hat. Schon vor Wer mit dem Wolf tanzt, schwebte ihm dieses große filmische Panorama über die Entstehung Amerikas vor, diese eine große Erzählung mit allen möglichen Perspektiven und Ideen. Und Costner versteht auch ehrlich gesagt die Anziehungskraft, auch die mythische Kraft des Westerns, denn der Western, der erzählt ja im Grunde immer von der Entstehung der USA. Diese Zeiten, hat er mir erzählt im Interview, die waren kein Disneyland. Es war hart. Leute wurden unter falschen Versprechen in die Wildnis gelockt und waren darauf gar nicht vorbereitet.
It was a real thing that happened in our country. It's not a land in Disneyland. People came out on a promise and they weren't equipped to deal with what was out there.
Und was Costner jetzt macht mit Horizon ist, dass er die Perspektive der weißen Siedler wieder in den Fokus rückt. Die ist ja in den letzten Jahren immer ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und er will vor allem vermitteln die Härte dieses Lebens, die Gewalt auch unter den Siedlern. Alles möglichst authentisch, gerade weil Costner meint, der Wilde Westen, das war hart. Berlin heute, hat er mir gesagt, das ist leicht. Du kannst essen gehen, du kannst ein Hotel wechseln. Der Wilde Westen, das war hart.
People think the West was simple. It wasn't simple. Berlin right now is simple. You can go eat anywhere you want. You can go get a drink. You can even go meet a girl if you just decide. The West was complicated. It was on the dirt. It was in the elements. It was a nightmare.
Und diesen Nightmare, also diesen Albtraum, will Costner in seinem Film vermitteln und zeigen, was für ein großer, gewalttätiger Akt die Besiedlung Amerikas am Ende war.
Der erste Teil ist ja im Grunde so etwas wie eine Exposition. Also übrigens für mich teilweise sehr problematisch, weil man immer so reingestoßen wird in die Geschichten. Die Figuren werden so angerissen, eigentlich ganz klassisch wie bei einer Fernsehserie. Die verschiedenen Handlungsstränge werden uns hier präsentiert.
Ja, genau. Deshalb ist es vielleicht schwer, den Film jetzt schon zu bewerten. Wir lernen ja gerade erst so die Ausgangslage kennen und die ist schon sehr komplex. Also Horizon, dieses titelgebende Örtchen, das ist ja so eine Grenzstadt im San Pedro Valley, das gleich zu Beginn des Films von Apachen brutal vernichtet wird, da die Siedler mitten in ihrem Gebiet sich niedergelassen haben. Und dieses Gemetzel, das setzt dann viele Handlungsstränge in Gang. Ja, ein Rachefeldzug von Kopfgeldjägern, die Flucht einer Frau mit ihrer Tochter in ein Militärlager, das sich nicht einmischen möchte. Costner selbst spielt einen Pferdehändler in Wyoming, der eine Prostituierte für eine Mord rettet und dann kommt es sogar noch zum Streit zwischen den Apachen über das weitere Vorgehen. Einige wollen mit den weißen Siedlern zusammenleben, andere nicht. Und Costner beleuchtet so vor allem, und das fand ich wirklich interessant, die falschen Versprechen, die es da im 19. Jahrhundert gab, als vor allem weiße Siedler mit einem Traum nach einem neuen Leben in dieses Land gelockt worden sind. In den großen Städten hieß es dann, es ist kein Platz, sucht euch dort irgendwo Land. Und dort waren es furchtbare Landstriche, wo sie auf Tod und Verderben letztendlich den Naturgewalten ausgesetzt waren. Und davon erzählt er, von dem Leid, das über die Siedler gebracht worden ist und dem Leben, das sie sich eigentlich hätten aufbauen wollen.
Visuell fand ich den Film ja eher konventionell, man kann es auch besser oder freundlicher ausdrücken, sehr klassisch inszeniert.
Ja, es ist schon ein klassischer, fast ein klassizistischer Western, muss man sagen. Gut ausgeleuchtet, mit Pfeilen schießende, pferdereitende Apachen, herumfeuernde Siedler. Es geht um Wasser- und Nahrungsmittelknappheit, um Liebe, um Gewalt gegen Frauen, der Schutz der Familie. Alles immer gefilmt vor dieser atemberaubenden, weiten Landschaft Amerikas, was allein in dieser Konfrontation Individuum und Landschaft schon sehr an John Ford erinnert, von dem er sich auch hat inspirieren lassen, hat mir Kevin Costner gesagt.
I was influenced by him, by what he saw. It seemed more authentic to me. It seemed like it took advantage of the space in unique ways. I mean, I have a very intimate story set against giant background. So I believe in that.
Die intime Geschichte, die er hat, muss vor einer großen, naturfüllenden Kulisse stattfinden. Und das hat so keiner gut gemacht wie John Ford, jedenfalls für Kevin Costner. Weil, und da ist wieder das Wort, auf das er immer wieder zu sprechen kommt, er ist als authentisch erachtet. So muss man vom Wilden Westen erzählen.
Du hast ihn ja gesprochen, also erklär uns bitte, was fasziniert ihn so sehr am Western-Genre, dem er ja lebenslang irgendwie treu geblieben ist, bis hin jetzt zu diesem großen Projekt, das offenbar seine Herzensangelegenheit war.
Ja, der Western ist ja das älteste Filmgenre, weil es ja mit dem Entstehen des Kinos entstanden ist. Die ersten laufenden Bilder haben ja ein Pferd gezeigt, Pistolen, Pferdejagden, John Ford Western haben Hollywood bekannt gemacht und Westernliebe ist ja auch irgendwie immer Kinoliebe. Aber für Kevin Costner treffen eben die meisten Western, egal ob im Fernsehen oder im Kino, nicht den Kern des Wilden Westens.
I don't like a lot of Westerns because they're too simple for me. I just don't like them. I don't like the way that people dress. I don't like the towns. I didn't like the cheap Westerns on TV. I didn't like them. When I see something that feels raw and real, that's what excited me about the West. Locations, real locations, not ones shot on a set or in Hollywood on a thing.
Also das Reale, das Rohe, danach hat er gesucht, als er den Film gemacht hat. Und im Western sehen wir immer, wie eine Zivilisation entsteht, also wie extremer Individualismus und absolute Freiheit in der Weite der unberührten Natur sich entfalten, welche Gegner sie haben, wie sie auch scheitern manchmal. Das sind die Zutaten, die für Kevin Costner erzählerisches Gold sind.
Wieso ist das Projekt jetzt auf 4 Filme angelegt? Das klingt nach so einem gewaltigen Unterfangen, das er ja größtenteils auch selbst finanzieren musste.
Ja, Costner hat 40 Millionen seines eigenen Geldes aufgebracht. Ich glaube, so verrückt ist nur Francis Ford Coppola sonst in Hollywood, um endlich diese Geschichte zu erzählen, die er so lange mit sich mitgetragen hat. Das meiste davon übrigens die Gage für die sehr beliebte Western-Serie Yellowstone. Und wer weiß, ob wir überhaupt die angekündigten 4 Filme zu sehen bekommen. Teil 2 ist zwar schon abgedreht, aber den dritten, an dem sitzt er gerade, den vierten kann er gar nicht finanzieren. In Amerika war der Film ein großer Flop. Der Verleiher hat den Film aber relativ schnell dann auf Streaming zur Verfügung gestellt. Und siehe da, in den Video-on-Demand-Diensten war Horizon ein riesiger, wochenlanger Streaming-Hit. Das heißt, es gibt ein Publikum für diese Erzählung. Das sind vielleicht nicht die klassischen Kinogänger. Umso mehr glaubt Costner an sein Projekt, wie er mir erzählt hat. Dieses Projekt, das wird bleiben und ihn überleben.
I know I have this movie. I invested a lot in it. And it's gonna live, okay? It's gonna outlive us. And I hope you guys see number 2.
Naja, vor Nummer 2 sehen wir erstmal Nummer 1 seit Donnerstag in den Kinos. Teil 2 kommt ja schon im November, glaube ich, in die deutschen Kinos. Die große Weltpremiere dann in ein paar Tagen beim Filmfestival von Venedig.
Ja, ich denke übrigens auch, dass viele der Mängel, die ich so sehe, du siehst den Film ja positiver, dass die zu tun haben mit dieser Serienästhetik. Vielleicht bekommen die Figuren und die Geschichten ganz sicher sogar in den nächsten Teilen dann noch mehr Kontur. Jetzt also sehen wir den ersten Teil von Horizon im Kino für uns gesehen und vorgestellt von Patrick Wilinski, dem ich herzlich danke.
Sehr gerne, Knut.
Ah.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Anke Lewicke ist jetzt schon auf dem Sprung nach Venedig, denn dort gehen am kommenden Mittwoch die Filmfestspiele los. Ich grüße Sie erstmal ganz herzlich. Hallo, liebe Anke.
Hallo, lieber Knut.
Und bevor wir dich dann verabschieden und nach Venedig schicken, willst du uns einen Film vorstellen, der aus Italien kommt und der schon so eine kleine Festivalkarriere hinter sich hat. Der Film Patagonia von Simone Bozzelli. Und da müssen wir erstmal erklären, Anke, also Patagonien ist zwar im Titel, also Patagonia, aber der Schauplatz des Films im Süden Italiens, der ist ja tausende Kilometer von Patagonien entfernt. Wie kommst du zu diesem Titel?
Naja, in diesem Fall ist der Titel eher so ein Sehnsuchtsort, und zwar von Juri und Augustino. Und die beiden lernen sich kennen auf einem Kindergeburtstag. Also Juri ist um die 20 und hat das Gemüt eines Kindes. Er wird bei seinen Tanten groß, arbeitet dort in der Metzgerei, muss kassieren, was ihm schon ziemlich schwer fällt, das Geld passend rauszugeben. Und dann hat sein kleiner Cousin Kindergeburtstag und dann taucht eben Augustino auf, der soll die Kinder unterhalten. Und er, also Juri, ist ganz fasziniert von diesem rothaarigen Augustini, der sowas Wildes, Freies, auch sehr Unterhaltsames hat, und haut dann einfach mit dem ab. Dann fahren sie mit dem Wohnwagen durch Italien und da fängt schon so ein ganz seltsames Abhängigkeitsverhältnis an. So ein bisschen Herr und Knecht. Juri macht alles, was Augustino ihm sagt, aber Augustino will Juri auch nicht loslassen. Er braucht ihn auch irgendwie. Also das ist sehr schwer zu fassen, aber die beiden haben trotzdem den gemeinsamen Plan, nach Patagonien abzuhauen in das Land der Freiheit.
Und wie wird jetzt in diesem Film erzählt von dieser Sehnsucht nach der Ferne? Wie wird das visuell umgesetzt?
Ja, also die beiden landen dann in einem Wagenpark, wo ganz viele junge Menschen aus Italien, ich sag mal, gestrandet sind oder am, ja, man kann schon sagen, am Rande der Gesellschaft leben. Und die werfen eben Tag ein, Tag aus Drogen ein, feiern Rave-Partys, bilden ja so eine Alternativgemeinschaft, die aber letztlich keine Utopien hat. Und das ist alles wahnsinnig gut visuell aufgenommen, weil der Regisseur arbeitet mit 16 mm, also das grobkörnige Bildmaterial, das passt so zu diesem Schwebezustand dieser Kids, weil keiner weiß wohin und dann brennt immer noch die Sonne und alle schwitzen. Also das ist auch ein sehr physischer Film und ich musste so ein bisschen an Alice Rohrwacher denken, die Italienerin, die ja auch immer noch auf Zelluloid dreht, aber die Filme von ihr haben ja immer sowas Nostalgisches auch, sind eine Hommage an die frühe italienische Kinogeschichte. Und dieser Film ist durch das 16 mm so geerdet und handelt einfach von heute, von der Gegenwart in Italien, dass manche junge Menschen sich einfach ja nicht gemeint, nicht gesehen fühlen.
Trotz dieser interessanten Beschreibung, ich kann mir das Verhältnis der beiden noch nicht so richtig vorstellen. Ich kann es nicht fassen zwischen Juri und Augustino.
Ja, das ist auch schwer zu fassen. Das konnte ich bis zum Ende auch nicht. Also das ist einmal sehr brutal, dann hat es aber auch was Schönes. Also die beiden nähern sich körperlich an. Es gibt so eine Abhängigkeit und ich habe immer so ein bisschen dann gedacht, vielleicht werden so die großen Verhältnisse innerhalb einer Gesellschaft hier im Kleinen einfach so wiedergegeben. Nur, dass bei den beiden immer noch bis zum Ende so die Hoffnung da ist, dass sie erkennen, was sie einander antun und sich dann eben auch ändern. Also das ist dieses Verhältnis.
Also eine sehr existenzielle Liebesgeschichte, visuell großartig gestaltet, der Film Patagonia, jetzt im Kino zu sehen aus Italien. Anke, und du steigst jetzt gleich in den Zug und fährst nach Venedig. Vielleicht noch ein Wort dazu. Also was erwartet dich jetzt drauf? Freust du dich ganz besonders?
Naja, natürlich auf meinem ersten Spritz am Strand. Aber ja, wie immer geht in Venedig die Oscar-Season los. Natürlich freue ich mich auf Joker 2, Joaquin Phoenix und Lady Gaga. Also da bin ich total gespannt drauf. Ja, und dann hört es sich doch auch sehr politisch an. Und Andres Feil, der Dokumentarfilmer hier aus Deutschland, stellt seinen Film Riefenstahl vor. Und der gehört natürlich irgendwie auch nach Venedig, weil dort Leni Riefenstahl ihre großen Erfolge gefeiert hat.
Anke, dann erstmal gute Reise. Und natürlich freuen wir uns dann auf deine Berichte. Am nächsten Samstag dann hier auch um 12 Uhr mittags. Mach's gut. Tschüss.
Arrivederci.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Ich sag mal so, die Zukunft liegt hier, ha?
Willst du Rüben anbauen oder was?
Nee, hier entsteht so richtig was Großes.
Willkommen im Sun Klosterhof New Work Retreat.
Das ist unsere Chance, unser kleines Schableben aufzuwerten.
Echt jetzt?
Dein Hotel braucht hier niemand.
Das lief doch gut.
Micha denkt groß mit Charlie Hübner und vielen anderen wunderbaren Schauspielern und Schauspielerinnen. Bei aller Komik eines erbitterten Wasserkampfes in einem Dorf in Sachsen-Anhalt ist das auch eine sehr genaue Studie der Menschen und auch ein liebevoller Blick auf die Menschen dort mit ihren Träumen, Ängsten und Hoffnungen. Gleich hier bei uns im Gespräch die Regisseure dieses improvisierten Films, Lars Jessen und Jan-Georg Schütte. Micha denkt groß. In Deutschland wird das Wasser knapp, der Grundwasserspiegel sinkt und sinkt und ausgerechnet in einer solchen ganz besonders trockenen Gegend, in seinem Heimatdorf Klein-Schableben, was für ein Name, in Sachsen-Anhalt, will der zurückgekehrte Micha herrlich gespielt, großkotzig, vorgetäuschte Selbstsicherheit von Charlie Hübner in der ruinierten Pension seiner verstorbenen Eltern eine Wellness-Oase hochziehen. Und kann man sich gut vorstellen, dafür braucht man vor allem Wasser. Und genau das ist der Grundkonflikt des Films. Micha denkt groß, er hat große Pläne, er hat große Visionen, aber die müssen eben mit den Dorfbewohnern und Bewohnerinnen umgesetzt werden. Ein Film mit einem wunderbaren Cast, Charlie Hübner habe ich schon genannt, Jordis Triebel will ich nicht vergessen, Peter Koth und viele andere, die mit Lust dabei sind, improvisieren in diesem Film. Und ich freue mich jetzt sehr, dass die beiden Regisseure, zwei Leute haben diesen Film zusammen gemacht, die jetzt Zeit für mich haben. Sie sind ja gerade unterwegs auf Kinotour, macht ganz offensichtlich Riesenspaß, wenn ich so die Bilder richtig interpretiere, die ich für euch so sehen kann im Netz. Grüß ganz herzlich Lars Jessen und Jan-Georg Schütte. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Jan ist auch zu sehen im Film als so, ich würde mal sagen, vorsichtig ausgedrückt, etwas abgedrehter, besserwisserischer Typ mit querdenkerischen Ambitionen. Du spielst also auch selbst mit und das Ganze eben improvisiert. Ja, und das ist ja durchaus auch eine Spezialstrecke von dir, gemeinsam mit Leuten so zu arbeiten. Wie war das jetzt mit euch beiden, so zu arbeiten mit diesen Schauspielern und Schauspielerinnen, die sich ja hineindenken müssen, die müssen dabei sein, in einer solchen Situation wirklich tief hinabtauchen in die Figuren?
Also für mich war es ein großer Spaß, auch richtig schlimm mit mir zu arbeiten, weil ich natürlich auch am Set immer rum improvisiere, immer dazwischen quake, oder Lars?
Nein, ich kann das sehr gut ab. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir geben uns da jeden Tag die Klinke in die Hand und wenn Jan Schauspieler ist, dann bin ich alleine Regisseur und dann kommt er wieder zurück ins Team. Also sehr, sehr schöne, angenehme, gutwillige Arbeit.
Okay, es war gut.
Ihr habt ja auch mit Charlie Hübner schon gearbeitet, also ihr kennt ihn auch gut, insofern war es schon wahrscheinlich eine sehr vertraute Sache, aber die Grundsituation, die muss man sich schon auch erstmal klar machen, also so ein Dorf zu verstehen, jeden Einzelnen zu begreifen, wie reagiert er auf einen solchen Plan, und ich finde, das ist im Film ganz wunderbar gelungen, da auch niemand zu denunzieren oder sich lustig drüber zu machen, man versteht die Bedenken, man versteht aber auch die großen Hoffnungen, das war offenbar das Ziel.
Ja, genau, das war unsere große Challenge, also und natürlich dieses Thema, was wir da haben mit dem Wasser, was du genannt hast, eben nicht mit dem Zeigefinger zu behandeln, sondern komödiantisch. So, darum muss jede Figur eine gewisse Schräglage haben, ohne sie zu denunzieren. Das war wirklich die große Herausforderung, die aber auch großen Spaß gemacht hat.
Ja, uns ist ganz wichtig, dass man die schwierigeren Themen dieser Zeit eben jetzt auch mal mit etwas mehr Humor und Gelassenheit angeht, damit man auch wieder mehr Gemeinschaft findet.
Hm. Vielleicht könntest du mal ein bisschen beschreiben, auch was jetzt passiert. Also es ist auch ein Dorfschwank irgendwie, ne? Mit all diesen Typen, die dazugehören. Das Wasser wird knapp. Es ist ein Dorfkampf um das Wasser geradezu, der dann auch ausbricht.
Ja, genau. Es ist ein harter Kampf. Da gibt es dann den Bauern, der sagt, du, früher war alles besser und wir können es einfach so wieder wie früher machen. Dann gibt es den Schwurbler von mir gespielt, der aus dem Westen dahin gezogen ist und auch alles viel besser weiß und eine gewisse Anlehnung an Politiker gehabt, die aus dem Westen gekommen sind, auch hier und jetzt im Osten alles aufmischen wollen. Und dann gibt es die Masseurin, Krankengymnastin, die einfach das rechte Fleck hat und sagt, oh Leute, haut euch ja nicht alle auf die Mütze und aber auch ihr Geld verdienen will. Und den Schäfer, der irgendwie da immer schon ein bisschen ökomäßig genervt hat, obwohl er eigentlich weiß, was das Problem ist, aber auch da in seinen Ansichten allen so ein bisschen auf den Sack geht. Also wir wollten keine Figur absolut ins Recht setzen. Das war uns ganz wichtig. Und die Bürgermeisterin gibt es natürlich noch, so, die Politik verhandeln muss. Wunderbar gespielt, finde ich, von Anna Zerwalisch.
Ja, die auch so Züge von Angela Merkel hat, finde ich, mit so einem ständigen Optimismus. Wir schaffen das schon irgendwie alles. Finde ich auch eine sehr schöne Studie sozusagen einer verlorenen Machtposition. Jetzt haben wir einerseits, das haben wir schon beschrieben, diese Umweltproblematik, die wird ganz deutlich. Aber du hast es auch schon angedeutet, Jan, es geht eben auch um den Osten. Osten, also ein bestimmtes Bild vom Osten. Und da haben wir ja gerade jetzt eine ganze Reihe von Entwürfen, Literatur im Film. Was war so euer Bild, was ihr vermitteln wolltet von diesem Ort?
Wir dachten, wir haben ganz viele Menschen gesehen, die so zerstritten sind, die überhaupt nicht mehr miteinander reden können. Und das war für uns der Anlass, einen Film darüber zu machen, wie wir wieder miteinander ins Gespräch kommen können. Bei all den Konflikten, bei all den unterschiedlichen Meinungen, die wir haben, geht es ja am Ende darum, dass wir uns mit den echten Problemen tatsächlich auseinandersetzen und die Lösungen, die ja überall auch sind, finden und das aber gemeinsam tun. Und dafür, glaube ich, muss man auch manchmal sich erstmal auf die Mütze hauen. Entscheidend ist, dass man dann nicht in dieser Position verharrt, sondern dass am Ende jemand kommt und eine Kiste Bier auf dem Tisch steht und sagt, so, worum geht es denn jetzt eigentlich? Und deswegen ist das für unsere Arbeit eigentlich ein Angebot sozusagen zum Gespräch. Und wir wollen mit diesem Film quasi, wenn man so will, gesamtgesellschaftlich eine Kiste Bier auf den Tisch stellen und dazu einladen, vielleicht seine Nachbarn mal zu fragen, wie es denen eigentlich so
geht. Was meint ihr denn, was ist der Micha eigentlich für ein Typ, also den Charlie Hübner so schön spielt? Ist das ein totaler Hochstapler? Also man hat den Eindruck, wenn er so spricht, er motiviert sich immer so selber. Also er versucht sich selbst klarzumachen, das hat schon irgendwie Sinn, was ich ja gerade erzähle. So richtig glaubt er auch nicht dran oder vielleicht doch?
Ja, also Charlie selber sagt, es ist ein Flitzpiepen, den er da spielt. Flitzpiebel, ja, wie man es beschreibt, also einer, der so ein bisschen eher redet, bevor er richtig zu Ende gedacht hat und auch alles immer geil findet und sagt ja immer, das kriegen wir schon hin, oh, kein Problem, easy peasy ist auch sein Haupt. Das sind alles, ist so herrlich, weil wir hatten gestern eine harte Diskussion hier in Neustrelitz und da wurde auch gesagt, oh, das ist doof und wir fanden dich auch nicht so gut, Charlie und so, und er hat das alles als Kompliment genommen, weil er sagt, ja, das ist einfach ein Flitzpiebel, den ich gespielt habe, den haben sie auch nicht gemocht. So, weil man Charlie ja sonst so solide und so erdig kennt und so. Und er schwebt so ein bisschen, oder?
Ja, und er muss dann aber hinterher auch irgendwie feststellen, dass das vielleicht besser ist, erstmal nachzudenken, bevor man handelt. Und insofern tritt er dann am Ende in den Kreis von aller sozusagen zurück und verliert sein Überfliegertum. Und das finden wir irgendwie auch ganz angemessen, dass jemand, der sich die ganze Zeit nur darum bemüht, andere Leute irgendwie voll zu quatschen, dass er irgendwann auch mal den Mund halten muss.
Aber sowas muss man ja eben auch entwickeln, improvisieren. Das frage ich mich wirklich. Es ist eine Figur, wie ihr es gerade beschrieben habt. Es gibt auch eine Backstory. Also er hat auch schwierige Zeiten hinter sich. Das muss man ja alles irgendwie vorbereiten und dann trotzdem in dem Augenblick parat haben. Wie habt ihr das insgesamt zusammen auch gemacht?
Das ist wirklich eigentlich der große Spaß an der Sache, dass man sich wirklich sehr intensiv mit den Schauspielern trifft, mit denen lange Vorgespräche hat, was man jetzt so beim normalen Drehbuch ja in der Regel gar nicht die Zeit dafür hat. Also wirklich mit jedem ganz lange zusammengesetzt, mit Jördis und Peter und Uli Brandhoff und natürlich Charlie, waren wir vor Ort, haben Leute getroffen, die also ähnliche Entwürfe wie deren Figuren haben, also die das wirklich leben und haben an denen rumgeschnuppert. Und das war im Grunde, das gibt die satte Grundlage, aus der heraus die Schauspieler dann diese Figur spielen können und in diesem Moment leben können.
Also ich finde auch bei Jördis Triebel, bei Peter Kurt merkt man das so schön, das sind ja auch tragische Figuren, zerrissene Figuren, die eben eine Geschichte hinter sich haben. Und ich dachte übrigens auch bei dieser Hitze und diesem doch relativ leeren, trockenen Dorf, manchmal auch an Western. Also wir haben ja schon gesprochen über Horizon, diesen Riesenwestern von Kevin Costner. Eurer war ein bisschen billiger, nehme ich an, aber irgendwie hat es auch Züge von einem Western.
Ja, vielleicht ist es ein ganz guter Eastern, aber es ist ja in der Mitte Deutschlands. Das spielt in Sachsen-Anhalt an der Grenze zum Wendland. Also wir sind wirklich in der ganz im Zentrum. Und interessanterweise ist dieses nördliche Sachsen-Anhalt wirklich die trockenste Gegend Deutschlands. Das heißt, all die Probleme, die dort sind, haben wir auch immer wieder am eigenen Leib erfahren. Wir haben da eine Frau, eine Schauspielerin, die eine Brunnenbauerin spielt. Und als die Schauspielerin dann den Drehort verließ und die Szene eigentlich noch weiterging, ist sie im Grunde ein Haus weiter von den Passanten gleich angesprochen worden, ob sie bei ihnen im Garten auch einen Brunnen bauen könnte.
Das bringt mich noch zu einer wichtigen Frage, nämlich man denkt schon darüber nach, ob ihr auch selbst so ökologisch dreht, wie das eben für so einen Film, ich denke, schon erforderlich ist, wenn man von ökologischen Katastrophen spricht?
Ja, darum bemühen wir uns ja sehr lange schon, dass wir uns im Grunde auch so verhalten, wie man es idealerweise tut, dass man danach noch mehrere Filme und Serien drehen kann. Also, dass man sich im Einklang mit der Ökologie versucht zu bewegen. Ist nicht immer ganz einfach, aber wir drehen eben so, dass wir möglichst wenig Autos dabei haben, keine Flugreise, eigentlich relativ einfache Sachen. Und das Interessante an der Methode des Improvisierens ist, der Film ist ja nur in 6 Drehtagen entstanden. Mhm. Also allein dadurch haben wir einen sehr, sehr niedrigen Fußabdruck. Aber es geht uns gar nicht so sehr um den Fußabdruck, sondern es geht eher um den Handabdruck. Also wie können wir uns sozusagen gemeinsam unterhaken und gucken, wie kriegen wir die Probleme gelöst und es nicht immer so abwälzen auf das Individuum.
Micha denkt groß, für mich eine gelungene Mischung aus Öko-Dorfschwank, Provinzwestern oder Eastern, ganz wie man will, und aber eben auch Sozialdrama. Auch das steckt in diesem Film drin, ein Film über die Träume und Ängste einer Dorfgemeinschaft. Wir haben es gehört, die drei sind unterwegs, also mit Charlie Hübner gemeinsam. Heute können Sie die drei erleben im Thalia, also hier bei uns in Potsdam-Babelsberg um 17:30 Uhr bei der Vorführung. Dann geht es gleich weiter nach Berlin ins Radio 1 Freiluftkino im Friedrichshain, 20.15 Uhr bei der Vorstellung. Werden Sie also auch dabei sein, dann kann man mit den dreien noch viel, viel mehr reden und noch viel mehr erfahren über die Hintergründe von Micha denkt groß. Eines kann ich aber eben schon verraten, ich habe es ja auch schon im Prinzip gesagt, am Schluss werden Sie alle zusammen irgendwann mal auf dem Trockenen sitzen bei allen Widersprüchen und allen Konflikten. Ganz herzlichen Dank, Lars Jessen und Jan-Georg Schütte waren das.
Vielen Dank zurück.
Jo.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Ich wollte fragen, ob ich den Schlüssel für Lanzarote haben kann. Ach ja? Ich glaube, ich habe noch nie was gegessen, was du gekocht hast. Das hätte man besser putzen müssen.
Große Hoffnungen sind verbunden mit dieser Reise nach Lanzarote auf diese Insel. Alles wird besser werden, wenn die junge, erfolglose Autorin Sam, wunderbar gespielt von Julia Windischbauer, erstmal dort ist. Aber dort eskalieren die Dinge sehr, sehr schnell. Der Familie kann man nicht entrinnen. Sie reist hinterher oder sie ist auch schon da. All das erzählt dieser Debütfilm von Aaron Ahrens. Ich habe mit Juliane Köhler gesprochen, eine der bekanntesten Film- und Theaterschauspielerinnen Deutschlands, denn sie spielt ganz hervorragend in diesem Film eine, ich sag's mal vorsichtig, anstrengende Mutter. Gleich also hier bei uns im Gespräch zum Film Sonnenplätze, Juliane Köhler. Und damit herzlich willkommen in der zweiten Runde von 12 Uhr mittags, in der Sie außerdem auch noch einen Preisträger hören. Morgen nämlich wird der Ernst-Lubitsch-Preis verliehen. Wir konnten schon mit dem Mann sprechen, der diesen Preis morgen bekommt, mit Marc Hosemann. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin Sonnenplätze ist eine gelungene, schöne deutsche Komödie. Übrigens ein Debüt, das Langspielfilmdebüt von Aaron Ahrens aus der Schweiz. Ein Film, der jedem was anbietet. Jeder kann sich darin wiederfinden, wie das ja so ist bei Familienfilmen. Und man ist vielleicht sogar etwas froh, dass man dem totalen Wahnsinn auch entronnen ist. Also, dass das, was da so verhandelt wird auf der Leinwand, zwar irgendwie einen betrifft, aber dass es vielleicht bei einem persönlich doch nicht ganz so schlimm ist. Denn dieser Film lebt auch von der permanenten Eskalation. Es wird immer schlimmer und es wird auch immer lustiger. Ein Film, der sowas ist wie eine Familienaufstellung. Deshalb gibt es ein richtig schönes, tolles Darsteller- und Darstellerinnen-Ensemble. Die Mutter in diesem Film, das geheime Zentrum für mich. Eine Frau, die eine so schöne, auch negative Energie zu entwickeln vermag, wird gespielt von einer sehr bekannten deutschen Theater- und Filmschauspielerin. Wir kennen sie alle natürlich aus Emmy und Jaguar. Zwei Welten, Mondkalb, spielt seit vielen, vielen Jahren erfolgreich am Residenztheater in München, findet aber immer wieder Zeit, besondere Rollen zu spielen. Das freut mich sehr und es freut mich noch mehr, dass sie heute mal wieder bei uns ist. Juliane Köhler, herzlich willkommen. Hallo, hallo.
Hallo.
Ja, wie ist denn das mit deiner Arbeitszeit? Also du bist ja groß besetzt auch in München, spielst da wahnsinnig viel, aber trotzdem sieht man dich erfreulicherweise immer wieder im Fernsehen und im Kino.
Ja, das habe ich Gott sei Dank irgendwie hingekriegt im Laufe der Jahrzehnte, dass ich immer fest engagiert war, bis auf eine Ausnahme einmal und dann immer hingekriegt habe, dass ich zwischendurch drehen konnte. Allerdings habe ich natürlich auch viele Drehs absagen müssen, weil das Theater aus logistischen Gründen eben das nicht so oft mich freistellen kann.
Diesen hast du zum Glück nicht abgesagt, aber es ist ja ein Regisseur, der auch spielt übrigens und der auch als Autor durchaus schon gearbeitet hat. Aber als Regisseur kanntest du den ja nicht. Also was war der Grund zu sagen, ich tue mir das jetzt mal an, fahr auch nach Lanzarote, ihr wartet dann eine ganze Weile auf der Insel?
Ja, also ich kannte ihn, ich habe ihn zuerst kennengelernt als Drehbuchautor, weil er hat mir erstmal sein Drehbuch geschickt und meine Tochter studierte an derselben Uni wie er in der HFF in München und daher, da habe ich ihn kennengelernt sozusagen und ich bin immer neugierig, wenn junge Leute mir was zeigen und ich war wahnsinnig begeistert von dem Drehbuch, weil ich fand, dass das extrem gut geschrieben ist und weil er die Figuren alle so wahnsinnig, die sind so reich und unterschiedlich und haben so verschiedene Ebenen, man kann niemanden irgendwie in so eine Schublade stecken oder sowas. Es ist nicht einfach, das zu entschlüsseln und das hat mich unglaublich als Schauspielerin interessiert, auch für meine Figur. Ich meine, die hat so viele verschiedene Seiten, man kann nicht sagen, es ist eine starke Frau, sie ist auch ganz schwach und sie hat auch negative Seiten, sie ist auch nicht immer so Sympathieträgerin und das finde ich total interessant als Schauspielerin. Aber ich fand eben das Buch, was er mir geschickt hat, fand ich sensationell und dann wollte ich unbedingt mitmachen und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ich bin wahnsinnig froh und es ist mir eine große Ehre, dass ich mitmachen durfte.
Er ist in München auch ausgezeichnet worden, bester Nachwuchsautor, ausgerechnet für das Drehbuch. Das hast du ja schon so gerühmt. Also jetzt gerade beim Filmfest ein wichtiger Preis für ihn. Wird hoffentlich auch dem Film helfen, der jetzt angelaufen ist. Und was sicherlich auch noch ein großer Spaß ist, ist natürlich mit so tollen Kollegen zu arbeiten, wie mit Niels Bohrmann. Jeremy Mockridge ist ja dein Liebhaber, kommen wir noch drauf. Und ganz großartig die Hauptdarstellerin Julia Windisch-Bauer, die, und damit sind wir jetzt endlich mal bei der Geschichte, ja eine erfolglose Autorin ist. Also da läuft so gar nichts. Sie schreibt immer zu, der Verlag, der interessiert sich nicht für das, was sie da macht. Also sie ist richtig erfolglos. Vielleicht können wir kurz schildern, was sie jetzt tut. Denn letztlich beklaut sie dich ja. Die geht an die Tasche der Mutter, bis sie ans Schubfach und klaut.
Ja, also sie will in das gemeinsame Ferienhaus nach Lanzarote und will dort endlich Ruhe finden, um ihren Roman fertigzustellen, den sie schon seit 7 Jahren schreibt. Und die Mutter erlaubt ihr das nicht, weil sie eben den Eindruck hat, dass ihre Tochter überhaupt nichts auf die Reihe kriegt, kein Geld verdient, immer nur Schulden macht, ihre Miete nicht bezahlen kann. Und die Mutter stellt sich das irgendwie anders vor. Und dann klaut die Tochter eben den Schlüssel und fährt nach Lanzarote, nimmt auch den Bruder mit, der eigentlich ein Klaviergenie werden soll. Und in diesem Haus in Lanzarote treffen sich dann nach und nach alle. Da ist dann auch der Vater und die Mutter kommt natürlich nach mit ihrem Freund. Und es ist eben eine dysfunktionale Familie, die irgendwo aber trotzdem immer noch miteinander in Kontakt sind, auf eine ganz spezielle Weise. Weil das eben die Mutter, sich frei zu schwimmen und sich wirklich von diesem narzisstischen Vater zu befreien, was die Mutter nämlich nie geschafft hat.
Das ist ein wichtiger Punkt. Also wie du sagst, alle hängen ja irgendwie doch zusammen. Sie haben auch eine gemeinsame Geschichte, auch wenn jetzt inzwischen eine Scheidung stattgefunden hat. Aber es verbindet sie ja doch ganz viel. Und was du gerade gesagt hast, steht so im Kern für mich, dieses, die Kinder immer auch zu überfordern mit den eigenen Erwartungen. Vielleicht ginge es der Samuela, so heißt sie, also der jungen Autorin, gar nicht so schlecht, wenn nicht ständig der große Roman des Vaters am Horizont stünde. Der hat mal einen großen Roman geschrieben. Dann diese Mutter ist auch nicht gerade besonders zärtlich mit ihren Erwartungen und zeigt ihr auch, wie enttäuscht sie ist. Ich denke, das ist das Hauptproblem, vielleicht sogar das Kernproblem des Films, diese Erwartungen.
Ja, ich glaube auch. Also Samuela wächst quasi in einer Künstlerfamilie auf und hat natürlich so gewisse Vorbilder in ihren Eltern und die haben ihnen diese hohen Ansprüche. Und das ist immer schwer, glaube ich, für Kinder, also in so einer Familie mit solchen Eltern, sich zu befreien und das eigene Ding zu machen. Ich glaube, das ist das kennen wir alle irgendwo. Wie das dann aufgelöst wird in dem Film oder beziehungsweise wie das dann sein Ende findet, finde ich einfach genial. Das ist so eine riesengroße Szene am Ende, eigentlich die wichtigste Szene vom ganzen Film, wenn das eskaliert und wenn endlich mal alles so zutage kommt.
Und aber das ist eben so schön dosiert. Ich meine, mit dieser Eskalation, das ist ja so ganz ruhig anfängt und dann kommt immer was dazu. Schon allein das Haus, wo sie erst so freuen, da sind wir da alleine und haben so Ruhe, also zusammen mit dem Bruder. Und dann kommt aber eben dazu die Mutter, dann kommt noch dieser Liebhaber, dann ist der durchgeknallte Vater, der immer welche Wachteln jagt, von dem man nie weiß, ob es die überhaupt da gibt. Ich vermute mal nicht. So ein Hirngespinst. Also das aber so schrittweise. Und wie habt ihr das beim Spielen auch gemacht? Man dreht in der Regel nicht chronologisch, also dass man dann genau die Tonalität für diesen Augenblick findet.
Ja, das war toll von dem Aaron vorbereitet. Wir haben ganz viel geprobt und zusammen gelesen und uns schon zusammen getroffen. Und wir sind ja auch alle Theaterschauspieler. Also wir waren ein wirklich gutes Team, wir alle zusammen. Niemand ist rausgefallen, niemand hatte irgendwelche Star-Allüren oder hat gemeint, er ist jetzt was anderes oder was Besseres. Und das war eine Grundvoraussetzung für dafür, dass wir eine Familie spielen mussten, die sich schon so lange kennen. Das ist ja, das habe ich bei 2 Leben auch erlebt mit Georg Maas. Das muss man einfach, da muss man ein gutes Händchen für haben als Regisseur, dass man die Schauspieler so eintunt auf dieses Familiending. Und das hat er wirklich toll gemacht, der Aaron. Er hat uns alle einzeln und in der Gruppe immer wieder vorbereitet, über lange, lange Zeit, über Monate eigentlich. Und da das ja ein Low-Budget-Film ist, haben wir sowieso nicht viel verdient und haben das natürlich dann auch gern gemacht, weil wir so begeistert waren von dieser Idee. Und als wir dann am Set standen, waren wir alle relativ gut vorbereitet und da hat das dann sehr gut zusammen funktioniert.
Was du sagst, ist eben auch so wichtig, diese Momente, wo man die Verbindung dann spürt. Also auch wenn es gerade richtig gekracht hat, und es kracht ja da öfter, logisch, gibt es genug Gründe, dann gibt es auch wieder diese Momente der ganz entspannten Verbundenheit, wo man dann sagt, okay, jetzt ziehen wir mal los und jetzt machen wir uns mal einen netten Abend.
Genau, das finde ich das Tolle an dem Buch, dass der eben, dass es nicht so eindeutig eine dysfunktionale Familie ist, sondern dass die diese Verbindung immer noch haben, dass man das immer spürt. In jeder zweiten Sekunde sind die plötzlich, lachen die gemeinsam oder er ist voll mit Überraschungen, finde ich, der Film. Er lässt einen auch nicht los. Mhm. Ja. Man steigt auf so eine Art Zug auf und wird also bis zum Ende so durchgefahren in so einem Slalom.
Es ist so. Lakonischer Witz, lakonisch auch erzählt, ne?
Genau, ist so eine bittere Komödie eigentlich. Ja. Man lacht und weint und das ist so ganz nah beieinander. Ja, das ist auch, meine Figur ist einerseits selbstbewusst stark, streng und auf der anderen Seite dann so schwach, ja, wenn man sieht, dass sie sich gegen diesen Mann nie richtig durchsetzen konnte. Und dass sie sogar sein Buch geschrieben hat und dass das nie jemand erfahren hat. Also das tut einem dann so leid. Ja. Und das ist toll. Das
und dann ist sie auch noch im Verlagswesen. Also das kommt dann auch dazu, dass sie natürlich auch das Buch der Tochter mit sehr, sehr klaren Augen sieht und einem sehr harten Blick. Wir reden auch gleich weiter über Sonnenplätze mit Juliane Köhler. Where did your love? Where did your faith? Sonnenplätze ist der erste lange Spielfilm im Kino von Aaron Ahrens mit tollen Schauspielern. Nils Bormann haben wir genannt, Julia Windischbauer als Mutter ist zu sehen, Juliane Köhler, die, und das hast du ja schon sehr schön beschrieben, ja eine sehr zwiespältige Figur ist. Aber ich fand, dem andererseits ist auch interessant, das ist ein junger Regisseur, ein Autor, ist es ja auch ein Porträt unserer Generation. Wir sind ja einfach so eine Generation, also diese sogenannten Boomer. Weil also dieser Egoismus ja nicht nur bei dir, sondern auch bei ihm, also beim Vater, ist ja absolut unerträglich. Das sind absolute Grundegoisten, die nur an ihre eigenen Bedürfnisse denken. Allein schon die Tatsache, diesen jungen Lover da mitzunehmen, ist eine Zumutung für alle, finde ich. Ja. Er ist so naiv und das spielt der Jeremy Mockridge auch ganz toll. Aber ist es nicht so, also es ist doch letztlich auch ein Porträt von ja, Genusssucht, Egoismus und immer schön erstmal an sich selbst denken.
Ja, ich glaube schon. Ja. Wir haben ja auch kein Bewusstsein für Klima. Also wir haben ja überhaupt kein Bewusstsein eigentlich gehabt in unserer Generation, ne, für all diese Probleme, die jetzt so sind. Und da sind natürlich die Kinder, und das kommt in dem Film so toll raus, die leiden viel mehr. Ne? Also dass die Samuela es nicht auf die Reihe kriegt, dass die irgendwie zweifelt, dass die so lange braucht für etwas oder so, das finde ich ist schon auch ein Zeichen der Zeit. Und da haben wir, ist unsere Generation völlig anders. Bei uns gab es einfach fast keine Probleme. Mhm. In gewisser Weise haben wir Glück gehabt, aber ich meine, die Probleme waren ja da, aber sie wurden einfach nicht benannt.
Nicht gesehen. Und eben auch so dieser absolute Glücksanspruch. Also ich bin da und ich habe das Recht, glücklich zu sein. Das war ja auch eine Glücksverheißung, auch in der alten Bundesrepublik. Genau. Nicht zu sagen, jeder kann es hier irgendwie packen, jeder macht es irgendwie und dass nachher das dicke Ende kommt, das konnte niemand ahnen.
Es haben sicher einige geahnt, aber es wurde einfach auch nicht thematisiert und wir wollten es auch nicht. Also für uns war das ja auch eine gute Phase, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Ich dachte mir irgendwie so schauspielerisch, du hast schon so viel gemacht und so unterschiedliche Sachen gespielt, aber es musste ein Riesenspaß machen, das mal alles rauszulassen. Also normalerweise ist man ja doch ein bisschen rücksichtsvoller und ein bisschen zurückhaltender, wenn es darum geht, vielleicht den Splitter im Auge des anderen zu sehen. Das kennt sie nicht.
Genau, ich fand das auch eben, das hat mich so gefreut, dass Aaron das so geschrieben hat, weil, wie du auch sagst, man kriegt nicht oft so vielseitige Rollen angeboten. Ja? Ich spiele natürlich jetzt nur noch Mütter und sogar schon manchmal die Großmütter. Und oft sind das eben dann so Klischees, ne? Also die man dann einfach erfüllt, ja. Aha, was macht eine Mutter? Sie nervt ihr Kind oder sowas, ja. Und das ist dann ganz schnell erzählt. Und Aaron hat in dieser Figur, in dieser Sibylle, hat so viel da reingeschrieben. Und das wechselt so. Und auch am Ende, wenn sie dann abrechnet mit ihrem Mann, das finde ich auch, das macht einfach Spaß. Das ist toll.
Auch das Setting, wir müssen sagen, es ist ein sehr schönes Haus, so futuristisch, ganz schick, lichtdurchflutet, soll auch noch verkauft werden, das haben wir gar nicht gesagt, weil dadurch kommen nochmal komische Elemente mit hinein, weil dann immer Leute irgendwie durchlaufen, die das Ding kaufen wollen und so und auch sehr irritiert sind von dem, was sie dann so erleben. Also auch das ist schön, aber vor allem hat es ja einen tieferen Sinn, diese Kargheit der Landschaft, Lanzarote, dieses vulkanische Gestein irgendwie, man sieht unendlich weit und das finde ich, trifft eben auch diese Figuren. Wir durchschauen sie. Wir sehen sie sehr nackt und sehr offen in dieser Landschaft. Also ich denke, das war ja auch Teil der Inszenierung, euch da so reinzustellen.
Unbedingt. Also als die angefangen haben, das Drehbuch zu schreiben, war, glaube ich, die erste Idee, dass es in Lanzarote spielen sollte. Ja, weil das eine so karge Landschaft ist, so schwarz, verbrannte Erde, Vulkane, die alle nicht mehr, also die alle still, also nicht mehr aktiv sind. Und dann diese unendliche dunkle Weite. Und das ist ja kein Urlaubsparadies oder sowas. Ja, es ist eine sehr schwierige Insel, eine anstrengende Insel. Und so sollte das auch sein. Und diese junge Firma Maverick Films, die haben natürlich eine Wahnsinnsarbeit da gehabt, also alles darüber zu schaffen. Ja. Und das als No-Budget-Film. Also das war wirklich erstaunlich, wie die das hingekriegt haben, die Logistik. Ich verstehe das total, dass das in Lanzarote spielen sollte, ja, weil das ist wie ein Spiegel für diese Familie. Ja,
unbedingt, genau so habe ich es auch gesehen. Ich war da noch nie, habe es mir ganz anders vorgestellt, muss ich auch sagen, aber es ist offenbar so.
Es ist krass, ja. Also es ist nicht so klar. Ich würde da nicht wirklich nicht freiwillig Urlaub machen wollen. Es ist sehr karg.
Ganz offen gestanden, ich würde auch nicht gern mit dieser Familie da Urlaub machen. Wenn es sich überhaupt nicht vermeiden ließe, dann vielleicht schon. Unterhaltsam ist es ja, also da ist ja immer was los. Eben. Ich dachte übrigens auch, es wäre so vom Skript her, natürlich nicht, was jetzt die Landschaft betrifft, auch ein schönes Bühnenstück, weil es ja am Schluss dann doch zusammenläuft, so mehr oder weniger an einem Ort spielt, weil die tollen Theaterschauspieler und Schauspielerinnen das auch gut können. Also es würde, glaube ich, auch ganz gut funktionieren auf der Bühne.
Stimmt, ja, das habe ich noch nie gedacht, aber da hast du völlig recht. Das könnte man wirklich als Theaterstück machen.
Genau, schlag mal vor, am Residenztheater. Ja. Dann komme ich gerne zur Premiere. Sonnenplätze heißt dieser Film und das ist wirklich ein sehr schöner Titel, weil jeder ja hier irgendwie einen Platz an der Sonne sucht und sich im Wege steht und irgendwie Schatten wirft. Also nicht nur einen Sonnenplatz, es geht hier wirklich um den Kampf um mehrere Plätze an der Sonne. Juliane, schön, dass du mal wieder da warst. Ich hoffe natürlich auf weitere schöne Kinofilme mit dir.
Ja.
Und auf weitere Besuch bei uns. Ja. Juliane Köhler war das zu Sonnenplätze. Dankeschön.
Danke.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Der Ernst-Lubitsch-Preis ist zurück im Zoopalast. Vor 66 Jahren wurde er dort zum ersten Mal verliehen. Ein wichtiger Preis für große komödiantische Leistungen. Damals übrigens Kurt Hoffmann hat ihn bekommen, also der Regisseur doch sehr erfolgreicher Komödien. Wir haben die große Ehre, morgen Marc Hosemann auszuzeichnen mit diesem Ernst-Lubitsch-Preis. Ein Film, in dem er geglänzt hat. Sophia, der Tod und ich von Charlie Hübner übrigens, von dem ja heute schon die Rede war, in dem Film Micha denkt groß. Morgen bekommt Marc Hosemann Theater und Filmstar diesen Preis und ich konnte vorher schon mit ihm sprechen und ihn mal fragen, ob er sich darüber freut. Immerhin ist das ein wichtiger Preis, benannt nach einem der großen deutschen Regisseure, der in Deutschland, aber eben später auch in Hollywood klassische Komödien geschaffen hat. Ernst-Lubitsch-Preis, gleich hier bei uns im Gespräch, Marc Hosemann. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Ich bin jetzt also hier im schönen Café am Engelbecken. Wunderbar. Hinten im Hintergrund hört man wahrscheinlich das Rauschen der Wasserspiele. Die Sonne scheint und strahlt. Und vor mir sitzt ein strahlender Sieger, denn er weiß ja, dass er diesen Preis bekommen wird. Und ich kann ihn jetzt im Prinzip schon mal so ein bisschen gratulieren. Das werden wir natürlich dann morgen ausführlicher machen. Morgen bekommt er den renommierten Ernst-Lubitsch-Preis für besondere komödiantische Leistungen in dem Film Sophia, der Tod und ich. Man könnte aber auch noch viele andere sehr witzige Arbeiten von ihm dazunehmen. Die sind natürlich auch Teil seiner komödiantischen Leistungen, nämlich die Discounter zum Beispiel, diese wunderbare Serie, die ich sehr, sehr liebe. Also ich freue mich riesig, dass du Zeit für uns hast und dass wir uns morgen wiedersehen werden im Zoopalast. Marc Hosemann, hallo erstmal.
Jo, hallo, hallo, vielen Dank, Knut. Das ist richtig.
Ich darf auch dazu sagen, das ist ja der Preis des Clubs der Berliner Filmjournalisten, in dem ich auch selber bin. Also deshalb reden wir hier über eine Sache, zu der ich total stehe, im doppelten Sinne. Auch so diese Entscheidung. Du kriegst von mir morgen diesen Preis verliehen. Ich bin morgen auch der Moderator dieser Veranstaltung im Zoopalast. Und das freut mich natürlich ganz besonders, weil auch ich wirklich fand diese Leistung, den Tod zu spielen in Sophia, der Tod und ich, überragend. Unglaublich witzig, lakonisch, irgendwie mit nordischem Humor. Und ich frage dich natürlich erstmal, als das Angebot kam, Charlie Hübner, stimmt, guter, vertrauter, bekannter, aber zum ersten Mal Regisseur, macht so einen schwierigen Stoff und du spielst gleich so die unsympathischste Figur, die man sich erstmal so vorstellen kann, vor dem wir alle Angst haben, den Tod. Wie war das?
Also das war so, wie es immer so ist, eben ganz einfach und Charlie hatte das vor, das zu drehen, er hatte mich gleich am Anfang gefragt. Er wollte unbedingt, dass er das spiele, aber dann werden ja immer noch Castings gemacht und so weiter, aber zum Schluss habe ich das dann auch gespielt und das war von Anfang an, hatten wir da beide Bock drauf, dass die Sache, dass der Tod so war, wie der Tod ist, ist ja T.S. Ullmann geschuldet und seinem Roman, weil da ist es ja schon so angelegt, er ist jetzt nicht der böseste Tod. Aber der Tod ist sozusagen eine neutrale Person, kommt auf die Erde und entdeckt zum ersten Mal das Leben, weil er in so einer Zeitschleife gefangen ist, weil er aus bestimmten dämlichen Gründen nicht mehr rauskommt und dann mit dem eigentlich dem Todgeweihten zusammen ein paar Tage auf der Erde verbringen muss. Also das war so, wie, also Morg vom Org war meine Lieblingsserie als Kind. Ich weiß nicht, das war Robin Williams hatte so einen Außerirdischen gespielt, der auf die Erde kommt, um die Menschen zu erforschen und hat in so einer asexuellen Beziehung mit Cindy zusammen gewohnt, in die man natürlich heimlich verliebt war. Und das gab es bei uns nicht, aber den Rest ist sozusagen eigentlich so wie Morg vom Org und so hat Thees mir das eigentlich auch gesagt. Thees meinte so, das ist genau, das ist Morg vom Org. Also wir beide wussten das, aber kein anderer.
Jetzt wissen es alle, das haben wir es ja von dir nochmal selber gehört, das ist ein Roadmovie, man ist unterwegs, du musst ja mit Demi Schad, ist ja der Todgeweihte, zusammenreisen und mir gefiel wirklich so sehr, wie er auch selbst irgendwie genervt davon ist. Es ist sein Job, er macht seine Arbeit, er ist der Tod, er muss es jetzt irgendwie auch machen und man sieht ihm immer an, so spielst du den ja auch, dass es auch eine Arbeit ist, die anstrengend ist, die freudlos ist, muss man auch ganz klar sagen, und ich wüsste ihm gerne, wie bist du da selber auch rangegangen an den Tod? Man muss darüber, wenn man das spielt, glaube ich, schon noch ein bisschen mehr nachdenken, als wir alle ansonsten nachdenken wollen.
Also, ich habe da keine höhere Ebene gehabt. Ich habe das einfach so, es ist auch eine Menge darin improvisiert. Also, es ist natürlich körperlich auch improvisiert. Und das ist natürlich eine Figur auch, die eine Theaterfigur ist. Da ist auch viele Sachen von der Volksbühne, von Castorf, von dem, was ich 25 Jahre lang oder sagen wir ja an der Volksbühne 15 Jahre lang auf dem Theater gemacht habe, diese sind alle damit eingeflossen. Es war, deswegen war das eigentlich großartig. Man muss wiederum sagen, dass natürlich das der Ursprung von allem ist, was Film ist, ist genau das. Also die Bühne, die dann irgendwann mit Sketchen oder Slapstick in so mini kleinen Filmen abgedreht wurde, als das möglich war. Und da diese Parallele, das ist ja wie eine Stummfilmfigur tatsächlich, die da durchlatscht. Er ist eben einfach nur weiß geschminkt. Gefällt mir auch gut, ja.
Das Theater gerade angesprochen, klar kenne ich die Berliner und Berlinerinnen von der Volksbühne, haben dich in vielen Inszenierungen gesehen. Du bist ja weiterhin auch im Theater zu sehen, aber eben nicht mehr fest an der Volksbühne. Seitdem Castorf weg ist, spielst du weiter im Berlin Theater. Aber mir kommt es jetzt so vor, vielleicht auch anderen, dass du seither mehr Zeit hast, auch wieder mehr Film zu machen überhaupt und auch als Komödiant entdeckt zu werden. Vielleicht hat das dann erst so richtig angefangen?
Ja, das ist eigentlich witzig. Also das ist ja immer so ein bisschen leidiges Ding mit, also als Schauspieler, das stimmt ja auch. Ich habe gar nicht immer lustige Rollen gespielt. Für mich war das als Kind, waren das so Vorbilder wie Morg vom Org, Louis de Funès, Stan Olli, dann aber auch Robert Mitchum und diese, ich bin irgendwie, ist man aufgewachsen mit diesen ganzen Filmen in den 70er Jahren, 80er Jahren, auf jeden Fall in Westdeutschland. Ich weiß nicht, im Osten wahrscheinlich auch so. Das waren ja alles so Sachen, die eigentlich nicht anschlüssig waren. Aber die eigentlich das waren, wo das gar nicht so... Klar gab es da Komödien und es war aber gar nicht für mich so getrennt. Es war für mich eine einzige Masse und irgendwie bin ich... Das ist eine Art Fernsehbildung gewesen. Das hat mir einfach bis heute prägen mich so viele Sachen, die ich so großartig finde. Genau, die Frage war ja, mit dem, wie das gekommen ist. Das ist also gar nicht gekommen, sondern das war einfach immer sozusagen da. Weil es diesen Unterschied meiner Sicht nach in der Form auch gar nicht gibt. Ich finde nichts Langweiligeres als eine sich selbst so ernst nehmende Rolle. Funktioniert auch nicht. Das ganze Leben funktioniert eben so nicht. Es muss auch nicht immer schreiend komisch sein. Aber die meiste Komik entsteht ja eigentlich aus dem Unerwarteten und aus dem anarchischen Moment und auch einem, der wehtut. Also man fliegt hin oder von einer Banane rutscht aus und fällt eine Treppe runter. Das klingt jetzt dämlich, aber meistens lacht man einfach darüber. Ja, das kann ja auch todtraurig sein. Ja, das klingt jetzt so ein bisschen so ein lachendes und ein weinendes Auge, ein bisschen so. Aber nee, also so sehe ich das. Ich habe keine... nie die Ambition gehabt, dass etwas nur witzig sein muss oder nur traurig. Und ich bin froh darüber, dass ich diese Möglichkeiten habe.
Das bringt uns jetzt natürlich zum Schluss noch zu Lubitsch wieder zurück, denn diesen Preis bekommst du, erst nach ihm benannt, übrigens geborener Berliner, Ernst Lubitsch ist ein echter Berliner. Und der hat ja genau das in der Schönhauser Allee, das Haus steht sogar noch, ja, ne? Das Geburtshaus.
Die Tafel dran.
Also er ist der Meister genau dessen, was du gerade beschreibst, nämlich auch in ganz furchtbaren Situationen eine Komik zu erzeugen, sein oder nicht sein, also eine antifaschistische Komödie. Was bedeutet dir die Tatsache, jetzt einen Preis zu bekommen? Übrigens in einer ganz tollen Reihe von Vorgängern. Mario Adorf ist dabei, Leander Hausmann und. Also da jetzt diesen Preis zu bekommen.
Hans Albers, Harald Junke. Auf jeden Fall, nee, das fühle mich natürlich sehr geehrt. Ich bin auch ein großer Lubitsch-Fan, auch vorher schon gewesen. Natürlich über Sein oder Nichtsein, aber auch vor allen Dingen über einen anderen Film, denn das ist ikonisch für mich, Sein oder Nichtsein. Und dann habe ich angefangen, mir die alten Filme auch anzugucken. Ich bin natürlich, ich bin liebe Ernst Lubitsch, ich bin stolz darauf, mit solchen Leuten wie Hans Albers und Harald Junke und all den anderen, die diesen Preis bekommen haben, da in dieser Reihe zu stehen und diesen Preis zu bekommen. Und ehrt mich und freut mich sehr.
Und ich freue mich sehr auf morgen. Um 12 Uhr geht es los im Zoopalast. Ich muss dazu sagen, zum ersten Mal seit langen Jahren mal wieder als öffentliche Veranstaltung. Das heißt, die Leute können also kommen, können sich Karten kaufen für morgen. Es lohnt sich in jeder Hinsicht. Zum einen, weil du da bist, den Preis bekommst. Es gibt einen zweiten Preis, einen Sonderpreis in diesem Jahr. Auch das freut mich sehr. Ein Dokumentarfilm, Miss Holocaust Survivor. Auch eine tragikomische, wahre Geschichte aus Israel von Radek Vegzin. Also das ist der zweite Lubitsch-Preis dann morgen. Und es läuft ein Film von Lubitsch, nämlich Kohl Lieses Töchter, live begleitet vom Metropolis Orchester Berlin. Das ist ein großes Ereignis, dann die spielen fantastisch, ein großes Orchester, 17 Leute werden live spielen zu diesem Klassiker von Ernst Lubitsch. Also ein schönes, rundes Programm morgen ab 12 im Zoopalast und auf der Bühne wird hundertprozentig Marc Rosemann stehen und diesen Preis erhalten. Und darauf freue ich mich sehr und bedanke mich sehr fürs Gespräch. Tschüss, bis morgen.
Vielen, vielen Dank. Ja, bis morgen, Knut. Danke.
Und es war schon wieder mit 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Weiter geht es dann gleich nach den Nachrichten nach 14 Uhr mit der Arena Liga Live. Genau, die Bundesliga ist zurück, der Ball rollt wieder und wir haben auch wieder eine Arena. Gleich am ersten Spieltag spielt Union in Mainz und auch die Union Frauen sind unterwegs in der zweiten Liga. Mehr dazu dann in der Arena mit Andreas Ulrich und mit Maidi Scheinemann. Viel Vergnügen dabei. Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.